Fröhe.
Oder die beklemmenden Zeichen von Untermoos. Ein Verbrechen, ein Held, ein Eissalon.
Auf der Polizeiwache. Mehr kann ich Ihnen aus polizeitaktischen Gründen nicht sagen, sagte die Polizistin. Aber warum können wir denn nicht mit denen aus der Stadt sprechen, fragte Andi. Die haben jetzt wirklich genug zu tun. Aber wenn doch schon mal da sind. So, jetzt ist aber mal genug. Ich verstehe ja, dass Sie sich Sorgen machen. Aber der Typ hat auf Klaus geschossen. Das ist nicht bewiesen. Was heißt, das ist nicht bewiesen? Er hat den Schuss gehört, ich habe den Schuss gehört. Sie haben einen Knall gehört. Lesen Sie mal das Protokoll nach. Ja, und was soll das gewesen sein? Glauben Sie, der hat mit einer Luftpolstertasche herumgespielt? Was ich glaube, spielt keine Rolle. Sie haben möglicherweise einen Einbrecher überrascht. Das ist alles. Das ist die Lage. Die Lage ist, dass irgendjemand Domenicos Zimmer aufgeräumt hat. Na gut, jetzt haben Sie mich überzeugt, den müssen wir sofort ins Gefängnis stecken. Ja, und dass Domenico weg ist, wahrscheinlich entführt, und dass ein Mensch mit einem Schießeisen in seiner Wohnung war. Nein, das ist nicht die Lage. Natürlich ist das die Lage. Klaus, sag doch du auch mal etwas zur Lage. Andi konnte nicht verhindern, dass tausendmal berührt in seinem Kopf auftauchte ein alter Hit der Klaus-Lage-Band.
»Deine Eltern sind mit meinen damals Kegeln gefahren«,
sang es. »Ehrlich«, sagte Klaus, »ich hab's auch nur gehört. Mehr kann ich jetzt da nicht reinschreiben, das wäre ja mein Eid.« »Naja, technisch gesehen stehen Sie jetzt noch nicht unter Eid«, erklärte die Polizistin freundlich. »Aber trotzdem, ich würde mich da nicht wohlfühlen.«
»Erinnerst du dich? Wir haben Indianer gespielt!«
sauste es durch Andis Gehirn. »Jetzt mal Ruhe hier!« rief er. »Beherrschen Sie sich, Herr Baylor. Auch mein Verständnis hat seine Grenzen. Entschuldigung, aber kommen wir doch zurück zur Lage. Die Lage ist klar. Wenn's sein muss, sage ich's Ihnen noch tausendmal, ist nichts passiert!« »Das gibt's doch nicht«, dachte Andi. »Es ist nichts passiert, was eine Großfahndung nach Herrn Bauer rechtfertigt. Oder was auch immer Sie sich vorstellen, Herr Baylor. Ich will Ihnen gar nicht sagen, was ich mir jetzt vorstelle.« »Warum«, die Polizistin sprach jetzt wieder langsam, »warum sollten böse, waffenstarrende Verbrecher einen harmlosen alten Sonderling entführen?« »Sonderling? Ich weiß es nicht.« »Sehen Sie, ich auch nicht. Das ist die Lage.« Andi schaute zu Klaus. Klaus sah ihn an und zuckte mit den Schultern. »Vielleicht sollten wir wirklich einfach zurückfahren«, sagte er. »Das ist sehr vernünftig«, sagte die Polizistin freundlich. Dann schaute sie Klaus an und ergänzte, »aber kommen Sie doch mal im Winter wieder vorbei, zum Langlaufen.« »Oh ja«, sagte Klaus, »das wäre wirklich was. Wissen Sie, wir haben hier über 30 Kilometer Loipen«, sagte die Polizistin. »Das ist eine ganze Menge«, sagte Klaus, »so lange Loipen. Vielleicht macht dann ja auch der Herr Bauer mit, dem würde ein bisschen Sport auch nicht schaden«, sagte die Polizistin und lachte strahlend. »Ja, ja, naja, hoffentlich«, sagte Klaus und schaute zwischen der Polizistin und Andi hin und her.
»Alles war so vertraut und jetzt ist alles neu«,
sang Klaus Lage in Andis Kopf. Im Auto auf dem Weg zurück in die mittelgroße Stadt blieb Andi fast durchgehend still. Klaus lenkte und versuchte, die Stimmung aufzuheitern, indem er Parodien der Menschen aus Untermoos von sich gab, immer wieder unterbrochen von Zusicherungen, dass sich alles schon erklären lassen und Domenico wieder auftauchen würde, Zusicherungen, dass Andi sich immer an ihn wenden könne und Zusicherungen, dass er der Polizistin sicher nicht auf den Leim gegangen sei. Alles, was er sagte, wirkte auf Andi unglaubwürdig. Aber Andi wusste, dass das an seiner Stimmung lag und nicht an Klaus. Er konnte es nicht leiden, wenn er mit seinen Anliegen kein Gehör fand, ganz egal, wie freundlich die Ablehnung daherkam. Er fragte sich dann immer, was er falsch gemacht hatte, ob irgendetwas an seiner Mimik, seiner Gestik, seiner Ausstrahlung den Leuten sagte, dass alles gar nicht so wichtig war, ob man ihn nicht lesen konnte, ob man ihn nur falsch lesen konnte. Er wusste, dass es keinen Sinn hatte, neben einem Maniker so vor sich hin zu brüten, aber er konnte nicht anders. Nur einmal sagte er etwas zu Klaus. »Ich kapiere nicht, dass du nicht empört bist. Da hat dich einer angegriffen.« Klaus schaute Andi an, schnaubte kurz durch und nickte ihm dann aufmunternd zu.
»Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert.«
Morgen, morgen, Andi. Ewald räumte das Regal an der Hinterwand seines Reparaturladens um und schien wie immer auch im Hinterkopf Augen zu haben. Hallo, sagte Andi. Ewald drehte sich um. Was ist los? Fragte er. Wieso los? Fragte Andi. Du klingst anders als sonst. Was? Das Hallo? Ja, das Hallo. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dass du mit einer bestimmten Absicht hier aufkreuzt. Noch nie mit einer bestimmten Absicht, dachte Andi. Das kann man wahrscheinlich schon so sagen. Und was war diesmal seine Absicht? Vielleicht, dass er sich irgendwie erleichtern wollte, dass er wieder leicht werden wollte. Er hatte sich im Frühjahr krank gemeldet. Er hatte Sue angelogen. Noch so etwas, das er noch nie getan hatte. Also, was ist los? Naja, ich mache mir ein bisschen Sorgen um einen alten Freund, sagte Andi. Wieso? Das Leichterwerden hatte nach Andis Vorstellung keinerlei konkrete Informationen beinhaltet. Ewald war ein viel zu praktischer Mensch. Er würde mit Vorschlägen, mit Strategien kommen, mit Dingen, die Andi verwirren würden. Ewald war politisch aktiv, in irgendeiner Bewegung, die, soweit es Andi sagen konnte, mehr Freiheit für alle wollte, mehr sozialen Ausgleich, irgend so etwas. Nicht so wichtig, Ewald. Hey, magst du mir einen Tee machen? Klar. Und magst du mir erzählen, wo du gerade dran bist? Hier, meine ich. Andi zeigte mit einer vagen Bewegung durch den Laden. Kann ich machen. In der Kalander-Virus-Krise hatte Andi erlebt, dass Freundschaften zerbrochen waren, weil alle über die richtigen Maßnahmen stritten. Es hatte eine bizarre Auseinanderdividierung der Leute stattgefunden, deren Unheimlichkeit nur noch von der Unheimlichkeit der Bereitschaft vieler Leute übertroffen wurde, sich auseinanderdividieren zu lassen, sich zu orientieren an der Angst als Lebensgefühl. Andi wollte sich da nicht einmischen, er wollte sich sein Verständnis der Welt nicht erschüttern lassen, sein Verständnis der Menschen, so unkonkret und unbegründet es auch war. Er konnte Vehemenz und Ereiferung nicht leiden, das war immer schon so gewesen. Und gestern, in Untermoos, da hatte er sein komplettes Potenzial an Ereiferung aufgebraucht. Eigentlich hatte er es weit überschritten. Also schau mal, hier, da hat mir so ein Hobbyastronom seine Geräte gebracht. Da stimmt irgendetwas mit der Synchronisation nicht mehr. Das Fernrohr hier, Ewald zeigte auf ein überraschend kleines Gebilde aus Metall und Drähten, das sollte eigentlich das, was es erfasst, automatisch auf diese 80 Exabyte Festplatte speichern. Tut es aber nicht. Ui, komplizierte Sache, sagte Andi und bemühte sich, nicht allzu abwesend zu klingen. Nein, 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 ist eine Kleinigkeit. Sollte heute Nachmittag fertig sein. Die Prozessoren von dem Ding sind leider Ramsch. Ramsch? Ja, billiges Zeug aus Skandinavien halt. Smörebröt, Smörebröt, rempempempem, sagte Andi. Genau, sagte Ewald. Und dann muss ich noch für die EXP ein paar Statistiken auswerten. EXP, das war es. So hieß die Bewegung. Englisch ausgesprochen, weil es sie in etlichen Ländern gab. Irgendwo im Süden Europas saßen sie bereits in einem Parlament, meinte Andi zu wissen. Okay, sagte er. Kann ich dir irgendwie helfen dabei, da mit dem Fernrohr? Klar, aber bist du sicher, dass du mir nicht lieber etwas erzählen willst? Andi zögerte ein bisschen zu lange, bevor er ganz sicher sagte. Ewald schien das nicht zu bemerken. Oder er bemerkte, dass es Andi besser ging, wenn er es nicht bemerkte. Die beiden tranken Tee. Ewald lötete. Andi hielt Gegenstände, sie führten Tests durch und Andi las von einer Leuchtanzeige irgendwelche Zahlen ab, die Ewald zu freuen schienen. Das Ganze zog sich über einige Stunden. Andi war sich sicher, dass Ewald ohne ihn schneller gewesen wäre, aber er war sich auch sicher, dass Ewald das gerne für ihn tat. Zum x-ten Mal in seinem Leben war Andi sehr froh, dass er Ewald kannte, diesen samthäutigen Athleten des Lötkolbens und der Fitnessgeräte. In diesen Stunden gelang es Andi zumindest portionsweise, nicht an Domenico zu denken. Nur zwei Gedanken kehrten immer wieder. Irgendwie bin ich auch selber ein bisschen auseinanderdividiert. Und vielleicht hat Klaus ja recht damit, dass sich alles irgendwie aufklären wird. Vielleicht. Hoffentlich. Einmal Mozzarella, Tomate, Basilikum. Andi schaufelte Eiskugeln in die Dinkeltüte und kassierte. Einen Wotan-Spezial, bitte. Andi schaufelte blutrotes Kirscheis und fleischfarbene Dekor-Krokantstücke in die Nachbildung eines Totenkopfs und kassierte. Kommt das Ananaseis auch aus lokaler Produktion? Andi starrte trübsinnig vor sich hin. Hallo? Andi versuchte, den klaren Gedanken zu fassen. 2 Wochen waren seit seinem Ausflug nach Untermoos vergangen. Domenico hatte sich nicht gemeldet und auf nichts reagiert. Die Polizei hatte Andi noch einmal zu dem Einbrecher befragt und gesagt, sie hätten nirgends Spuren eines Schusses gefunden. »Entschuldigung, ich habe Sie was gefragt.« Andi riss sich zusammen. »Ah, sorry, ja, die Ananas, sicher. Die kommen von hier, in der Nähe vom See. Schauen Sie mal.« Erreichte der Kundin ein Infoblatt vom Tresen. »Dann hätte ich gerne Ananas-Mango-Dunkelkakao.« Andi schaufelte und kassierte. »Bruhaha!« Andi zuckte zusammen. Es war Reinholds Angewohnheit, sich leise anzuschleichen und einem dann plötzlich die riesigen Pranken auf die Schultern zu legen. Die Kunden vor dem Tresen lächelten. Reinhold war in der Stadt so etwas wie ein Zirkusdirektor. »Mann, Holdi«, sagte Andi. »Also, ich meine, Mann, Reinhold.« »Hey, hey, alles klar an der Front? Weißt du, ich habe gerade die Planung für nach dem Sommer angefangen. Da habe ich wieder mal an dich gedacht.« »An mich? Soll ich jonglieren?«, fragte Andi, stieß eine Eistüte von unten durch das Loch im Aluminiumbrett, in dem sie gehangen hatte, und fing sie mit der anderen Hand auf, während die Hand, die gerade noch gestoßen hatte, bereits Eis schaufelte. »Haha, Andi, ne? Ja, klar, das wäre mal was. Vielleicht sollten wir mal wirklich einen Abend mit unseren eigenen Talenten machen hier. Der Horni, der spielt doch Schlagzeug, oder?« »Kongas.« »Ja, was immer. Und die Eva, die kann sicher auch irgendwas. Aber nein, Andi, ich dachte nur, weil ich hätte jetzt wirklich den Kriegsstein kriegen können. Weißt du, da den Essayisten, den Army. Und zwar ziemlich billig. Das wäre eine große Nummer, Andi. Und sein Agent, der steht auf uns. Also auf mich.« »Toll, Reinhold.« »Ja, genau. Eine große Nummer. In Wirklichkeit eben schon zu groß für diesen Laden hier. Der würde zu viele Leute ziehen, Andi. Ist doch verrückt. Und ich könnte den haben für für echt ziemlich wenig Geld.« »Toll, Reinhold. Und dann dachte ich eben, vielleicht wäre es ja sowieso an der Zeit, mich mal wieder zu verändern. Du weißt ja, Andi, nur wer sich ändert, bleibt sich treu.« »Toll, Reinhold.« Schon wieder landete eine Pranke auf Andis Schulter. »Verarschst du mich jetzt? Haha, du verarschst mich, Andi, du mieser Schlingel!« Reinhold lachte dröhnend. Die ersten Kundenreihen lachten, ohne etwas verstanden zu haben, mit. »Du bist mir schon einer, Andi, faustdick hinter den Ohren.« »Ja, Reinhold. Und genau darum habe ich ja an dich gedacht. Ich meine, wenn wir was Neues aufmachen, so und ich, weißt du, sowas in der Kriegsteinklasse sozusagen, dann könntest du doch das früher übernehmen. Also mein Pachten, ja, weiß auch nicht, so 3.000-4.000 im Monat. Ist aber jetzt nicht so voll durchgedacht.« »Hast du das mal mit Sue besprochen?« Andi dachte an den Andalusien-Prospekt, mit dem Sue kürzlich herumgewedelt hatte. »Ja, also nein, grundsätzlich also schon, aber natürlich muss man noch genauer reden. Du weißt ja, Sue will immer Nägel mit Köpfen machen. Da hat sie auch schon recht, ja, aber ich sage immer, I'd rather be a hammer than a nail.« »Toll, also ich meine, klar, ja, wenn das mal was wäre, warum nicht? Also reden könnte man da sicher drüber. Nur sollte der Zeitpunkt keinesfalls jetzt sein und nicht in naher Zukunft. Und dann wäre Andi ja auch bald mal zu alt für solchen Scheiß. Super, Andi. Weißt du, weil der will mich schon sehr reizen, dieser Kriegsstein.« Reinhold fuhr über den Bildschirm seines Handys. »Der hat schon tolle Sachen geschrieben.« Er wischte über mehrere lange Artikel hinweg. Dann tippte er etwas ein und wischte erneut. Dann rief er 20 Sekunden lang ein Video auf. Dann wischte er erneut. Plötzlich sagte er, »Apropos, morgen Abend ist die Lesung von dem Schwöd. Vergiss das nicht.« »Wie könnte ich, Reinhold, wie könnte ich?« Andi schaufelte und kassierte. Reinhold stapfte wischend und auf seinem Bildschirm blickend ins Büro zurück. Heute Abend würde Andi endlich tun, was er schon längst hätte tun sollen. Er würde Bettina anrufen und ihr die ganze Sache mit Domenico erzählen. Ganz egal, was sie denken und sagen würde. Ganz egal, was genau dabei herauskam. Es hatte doch so keinen Sinn mehr. Er würde sie anrufen. Ganz sicher. Die Frau spürt, dass sich an ihrem Haaransatz ein Schweißfilm bildet. Sie liebt dieses Gefühl, wenn die Anstrengung beginnt, sich breit zu machen, aber noch weit davon entfernt ist, in Erschöpfung überzugehen. Sie schaut auf ihre Bowfunk-Uhr. 11 Kilometer und 268 Meter hat sie bereits zurückgelegt. Ihr Puls ist auf 131. In 4 Minuten soll sie wieder etwas trinken. Bowfunk steht für Body Functions. Die Strecke am Fluss entlang ist ihre Lieblingsjoggingroute. Schön naturnah, schön flach. Da kommt man weiter. Da sieht man was. Da definiert sich was. Ihr atemoptimierter Polymeranzug liegt hauteng an, sie fühlt sich frei. Beim Joggen ist sie freier als an ihrer Arbeitsstelle, das steht jedenfalls mal fest. Aber sie auch normal, denkt sie. Es ist nun mal nicht einfach in ihrer Branche. Ihr Chef könnte davon ein Lied singen, wenn er singen könnte. Manchmal hat sie das Gefühl, der würde nur noch vom Psychopharmaka zusammengehalten. Sie selbst verachtet die Basler Lösung. Man muss sich selber in den Griff kriegen, alles andere ist schwach. Andererseits gibt er einfach nicht auf, der Chef, und gegen seine Autorität hat sie einfach keine Chance. Noch nicht. Schon auch bewundernswert, irgendwie. Verachten, bewundern, ja, es ist nicht einfach. Nach der Kalandervirus-Krise hat es freilich noch viel schlimmer ausgesehen. Vieles ist eingegangen. Viele Leute, die die Frau kennt oder besser gesagt kannte, haben ihren Job verloren. Aber wie heißt es doch, denkt sie, ein gutes Wirtschaftssystem braucht immer ein bisschen Zerstörung, um vorwärts zu machen. Die Frau schaut sich um. Wie in der Natur halt. Da gibt es auch regelmäßig Waldbrände, als ganz normale Bestandteile des Zyklus. Und die sind keine Katastrophen. Anders als viele Idioten behaupten. Es wird sowieso zu viel geschwätzt, findet die Frau. Andererseits ist das für ihre Branche auch gar nicht schlecht, dass so viel geschwätzt wird. Schwätzen ist Bewegung, auch wenn die meisten keine Ahnung haben, wo der Schwachsinn hinführen soll, den sie so sagen. Die Frau muss über ihre eigene Formulierung grinsen. Schwätzen ist Bewegung. Bewegung ist gut, Bewegung hält am Leben, hält alles am Leben, hält sie am Leben. Jedenfalls kann sie nicht klagen. Gefühl der Unfreiheit hin oder her. Ohne vollen Einsatz läuft halt nichts, das ist beim Joggen nicht anders als sonst wo. In einer Zeit, in der es nur noch wenige große Player gibt, ist das gültiger als je zuvor. Man muss einfach aufpassen, dass man nicht selbst ein Teil der nächsten Zerstörung ist. Höllisch aufpassen. Da ist sie gut drin, denkt sie. Und wenn dieses bescheuerte Problem mit dem Penner namens Domenico Bauer gelöst sein wird, denkt sie weiter, dann wird sich auch die Unruhe legen, die sie jetzt dazu bringt, 15 Kilometer an der oberen Belastungsgrenze zu laufen, statt wie früher nur 12. Die Bowfunk-Uhr piepst und schickt die Daten gleichzeitig Richtung Weltall. Die Frau nimmt eine Sportflasche aus der Hüfthalterung und spritzt sich Flüssigkeit in den Mund, während sie in unverändertem Tempo weiterläuft. Jetzt, dachte Andi und bewegte seine Hand in Richtung des kabellosen Telefons. Dann stoppte er und ließ die Hand wieder auf den Tisch sacken. Er bemerkte, dass sie fahrig einen Rhythmus klopfte. Er bemerkte, dass er diesen Rhythmus schon seit geraumer Zeit in seinem Kopf hörte. Wenigstens nicht die dämliche Orgel, dachte er. Das letzte Mal, als er Bettina angerufen hatte, hatte Zachi abgenommen, ihr Freund, und ihn in ein längeres Gespräch über die Statik von organisch designten Gebäuden verwickelt. Rundungen, Baylor, schwerelos aussehende Rundungen, das ist die Königsdisziplin, nicht nur bei Häusern. Und du ahnst ja gar nicht, wie viele Schwachmaten es da draußen gibt, die ihren Hasenfratz nicht gelesen haben. Immerhin hatte Andi sich selbst erfolgreich davon abbringen können, was ist ein Hasenfratz zu fragen. Erst nach knapp 10 Minuten war Zache der Gedanke gekommen, dass Andi ja wahrscheinlich Bettina sprechen wollte. Jetzt, dachte Andi ein weiteres Mal. Die Hand bewegte sich, die Hand sackte ab. Die Erinnerung an das Hasenfratz-Gespräch war natürlich nicht der einzige Grund, warum er den Anruf hinauszögerte. Bettina allein war Grund genug. Bettina ist der Grund für alles, dachte Andi. Für alles, was passiert und für alles, was nicht passiert. Er fand diesen Gedanken so schön, so unsinnig und so schön, dass er ihn mehrmals wiederholte. Dann dachte er, jetzt! Andi streckte seine Hand aus und stieß das Glas mit lauwarmem Früchtetee um, das neben dem Telefon stand. Eine Riesenpfütze breitete sich in Zehntelsekunden über den Tisch aus, Tee tropfte auf den Teppich. Fuck, sagte Andi. Das Telefon läutete. Andi zog ein Taschentuch aus der Lade, wischte und nahm, ohne hinzusehen, ab. »Hey Andi«, sagte Bettina, »wie geht's?«
»Super.«
»Schön. Du, es tut mir leid, ich habe schon lang versprochen, einmal anzurufen. Echt blöd. Wir sollten wirklich mal wieder einen Trinken gehen, einfach so. Aber jetzt habe ich was Konkretes. Pass auf mal, ich habe halt eine eher seltsame E-Mail bekommen. Und weißt du von wem? Von unserem alten Lehrer, von Domenico Bauer. Du kennst den doch besser, oder?« »Hm«, sagte Klaus. »Ja«, sagte Bettina.
»Hey, geil, der schwule Typ mit den Eisbären ist einfach irre«, sagte Zachi.
Er schaute nicht auf Bettinas Laptop, sondern saß im Nebenraum von einem anderen Bildschirm.
»Also, ja, ich weiß auch nicht«, sagte Andi.
Die drei blickten auf Domenicos Mail. Es lautete: »Brauche Beistand, siehe Anhang.« Es war kein Anhang dran. »Der Klassiker«, sagte Klaus. In Andis Kopf lief es rund. Er versuchte, alles zur Deckung zu bringen, aber das war nicht einfach. Die Bilder verrutschten, als hätte er Öl im Gehirn. Sie ergänzten einander nicht, sie verschwammen.
»Ich meine, warum schickt er das mir? Ich habe ihn wahrscheinlich seit 10 Jahren nicht mehr gesehen«, sagte Bettina.
»Mann, das ist zu viel! Das ist jetzt echt zu viel!«, sagte Zachi und lachte gröhlend.
Andi hatte genug von verworrenen Gedanken und von Melodien, die sich ungefragt in seinem Hirn einnisteten. Er hatte das starke Verlangen, einfach mal einen rauszuhauen.
»So«, sagte er, »ist doch ganz klar, was das heißt. Der hat nur kurz Gelegenheit gehabt, an einen Kompi zu gehen. Das ist ein Hilferuf. Und der geht an dich, weil du Anwältin bist.«
»Ich bin noch keine Anwältin.«
»Ja, egal.«
Andi dachte, dass er womöglich ins Übertreiben geraten war, als er Domenico von Bettina erzählt, also vorgeschwärmt hatte.
»Der wird irgendwo festgehalten. Es kann nicht anders sein.«
»Mann, jetzt hör mal auf mit einem Sonntagabend-Krimi«, sagte Klaus.
»Schon tausenden Menschen aus Millionen Gründen passiert, dass sie den Anhang vergessen haben, also ganz besonders älteren Herren.«
»Ja, aber bei Domenico ist das anders«, wollte Andi sagen, aber dann sah er seinen alten Lehrer vor sich, wie er bekifft Bach und Barry Manilow musikalisch vermengte und wie er sich nachher am selben Abend nackt in den Schnee gelegt hatte, aus Begeisterung über, ja, über was eigentlich?
»Du musst ihm einfach nur antworten«, sagte Klaus, »dann schickt er dir den Anhang.« Ich habe ihm gleich geantwortet, als die Nachricht reinkam, also um, Bettina klickte auf dem Bildschirm eine Werbung für Damenbinden weg und fand darunter den Header des Mails. Um 14.53 Uhr. Er hat sich nicht mehr gemeldet. Andi warf Klaus einen Blick zu, den er für vernichtend hielt. Klaus zuckte mit den Schultern.
»Dann warten wir halt noch.«
»Es war ein Fehler, Klaus auch dazu zu holen«, dachte Andi. Er wunderte sich immer mehr darüber, wie stark Klaus' Sehnsucht danach war, dass alles normal bleiben sollte. Offenbar noch stärker als seine eigene. Das passte gar nicht zu Klaus' ansonsten eher exzessivem Wesen. Obwohl, vielleicht eben gerade doch. Vielleicht hatte Klaus schon genug Veränderungen zum Schlechten in der realen Welt miterlebt. Aber darauf konnte Andi jetzt keine Rücksicht nehmen.
»Nichts da«, sagte er.
Bettina schaute ihn neugierig an. Andi war fast überfordert vor lauter Ansporn.
»Ja, also, wir müssen den Domenico finden. Kann man denn nichts rauslesen? Aus dem Mail gibt's da nicht irgendwelche?«
Er bemerkte, dass er sich auf dünnes Eis begab, dass er von Dingen reden wollte, von denen er keine Ahnung hatte, von Dingen, die er wahrscheinlich zufällig irgendwann mal in Ewalds Laden aufgeschnappt hatte.
»Also, irgendwelche Metadaten?«
»Hm«, sagte Bettina.
Sagte Klaus.
»Ich glaub's nicht«, brüllte Zachi. »Der ist mit 4 Männern gleichzeitig verheiratet und er frisst Schlangen zum Frühstück.«
Zachi war zu Hause geblieben. Das war gut, dachte Andi. Klaus war mitgekommen. Auch nicht schlecht. Zu dritt standen sie vor einer breiten Glastür. Der Raum dahinter war gedämpft beleuchtet, aber das war immer so, sagte Bettina. Vorsichtig steckte sie ihren Schlüssel ins obere Türschloss und drehte ihn. Langsam. Sehr langsam.
»Wann kommt eigentlich die Putzkolonne am Morgen?«, fragte Klaus.
»Psst«, sagte Bettina. Sie zog den Schlüssel aus dem Schloss, griff sich einen anderen Schlüssel vom Bund und bearbeitete das untere Türschloss.
»Also ich würde sagen, da ist einfach keiner.« sagte Klaus in unverminderter Lautstärke.
»Mann!«
zischte Andi. Es war doch klar, dass Bettina ein schlechtes Gewissen hatte. Sie war noch nie allein in das Anwaltsbüro eingedrungen, in dem sie ihr Praktikum absolvierte, geschweige denn mit zwei unbefugten Hanswursten, geschweige denn um 11 Uhr nachts. Bettina öffnete die Tür. Mit der Hand deutete sie den anderen, ihr zu folgen. Die Bewegungsmelder schalteten eine Reihe von Lampen an.
»Sehr schnieke«, sagte Klaus und klopfte kräftig auf das Rezeptionspult.
Es rumpelte am anderen Ende des Ganges.
»Fuck«,
sagten Bettina und Andi gleichzeitig. Die drei erstarrten. Sekunden vergingen. Weitere Sekunden vergingen. Dann sagte Bettina, »Ich glaube, das war die Klimaanlage.« Sie betraten das Büro, an dessen Eingang groß Dr. Mertens und klein Praktikant/in stand. Bettina fummelte einen Memory-Stick aus einer Schublade unterhalb des größeren der beiden Schreibtische.
»Das müsste klappen«, sagte sie.
Bettina startete den Computer auf dem kleineren der beiden Schreibtische. Sie steckte den Memory-Stick ein und ging in ihr Mailprogramm. Klaus hatte sich einen Kugelschreiber geschnappt und war zum Fenster getreten. Mit dem Stift spreizte er die heruntergelassene Jalousie und schaute auf die Straße. Dann musste er lachen.
»Was ist?« zischte Andi, dem Klaus langsam auf die Nerven ging.
»Weil irgendwie wäre es auch gar nicht schlecht«, dachte er, »wenn er und Bettina jetzt alleine hier wären, in so spannungsgeladenen Momenten.
Steht da draußen ein Kastenwagen?«
»Du wirst lachen«, sagte Klaus. »So ist es.«
»Blende zu, Klappe zu«,
sagte Bettina kühl, ohne den Kopf zu bewegen. Sie starrte auf den Bildschirm und arbeitete fiebrig mit den Händen. Andi bewunderte ihre Fokussierung, wie fast alles andere auch.
»So, jetzt kann ich hier das Programm drüberlaufen lassen«, sagte Bettina.
»Mertens hat mir das mal gezeigt, natürlich irrsinnig schnell, damit ich nachfrage, aber den Gefallen habe ich ihm nicht getan.« Ob das klug war, dachte Andi. Einerseits fand er Bettinas Stolz toll, wie fast alles andere auch. Aber andererseits,
ist ja keine Hexerei, sagte Bettina.
Mertens hingegen glaubt das wahrscheinlich schon, sie grinste. Ein tolles Grinsen. Dann drückte sie ein paar Tastenkombinationen. Über den Bildschirm rasten Zeilen aus Buchstaben, Zahlen und mathematischen Zeichen.
Jetzt findet das Teil die IP-Adresse und gleicht sie automatisch ab. Dann wissen wir, wo Domenico steckt.
Es raste und raste. Dann wurde der Bildschirm kurz schwarz. Eine einzige Zeile erschien. Sie lautete: Iolep kleiner sp 98 Ritze per Quirr 6825 Underline ist gleich Eviuk verhörer für höher Watze Prozent.
»Scheiße«,
sagte Bettina. Sie drückte wieder ein paar Tasten. Es raste und raste dann die exakt gleiche Zeile.
»Das gibt's doch nicht.«
Ein leicht verkniffener Ausdruck und zarte Röte machten sich auf Bettinas Gesicht breit.
»Toll«, dachte Andi.
Bettina versuchte es ein drittes Mal. »Iuo leb, kleiner sp 98 Ritze« und so weiter.
»Das ist aber nicht legal, dass Anwälte sowas haben, oder?« fragte Klaus.
»Obwohl, der Nutzen scheint beschränkt zu sein.«
»Jetzt reiß ich aber mal zusammen«, sagte Andi im selben Moment, in dem Bettinas Mailprogramm piepste.
Eine Nachricht erschien. Absender Domenico Bauer. Die Nachricht lautete:
»Blöd, Anhang vergessen. Der Klassiker!«
Und diesmal war ein PDF dran. Eineinhalb Stunden später, deutlich nach Mitternacht, gingen Andi und Bettina durch den Stadtwald. Selbst um diese Zeit war die Luft noch lau. Es roch nach Nadelbäumen und feuchtem Gras, in der Ferne plätscherte der Fluss. Ein Traum, dachte Andi. Er fühlte sich allerdings sogleich schlecht bei diesem Gedanken, denn Bettina war enorm aufgewühlt. Sie sagte nichts, er sagte nichts, sie liefen nur. Andi hatte keine Ahnung, wohin. Und er wusste, dass auch Bettina keine Ahnung hatte, denn sie war nicht so der Spazierengehen-Typ. Eigentlich. Dann sagte Bettina wieder mal was.
»Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen. Wie soll ich das machen?«
Domenicos PDF war eine A4-Seite gewesen, zusammengeklebt aus tausenden winzigen Schnipseln. Offensichtlich war das Dokument geschreddert worden. Und ebenso offensichtlich hatte Domenico es wieder zusammengesetzt. Wie dieses Tiger-Puzzle, hatte Andi gedacht. Zu lesen war ein Ausschnitt aus einem internen Mailverkehr. Die verwendeten Adressen machten eindeutig klar, dass er aus dem Hause Bürger Publishing stammte, dem Zeitungsverlag des mittelgroßen Landes. Immer und immer wieder hatten Bettina, Andi und Klaus das Teil gelesen. Bettina war stiller und stiller geworden, was Andi irgendwie toll fand, aber es wunderte ihn auch. Dann, nachdem sie alle zum x-ten Mal festgestellt hatten, was das Dokument bedeutete, war es aus Bettina herausgeplatzt. »Die sind unsere Klienten«, hatte sie gesagt. »Die fucking Bürger Publishing sind unsere Klienten.« Journalisten hatten anscheinend Beweise dafür, dass Xaver Gründig, der Spitzenkandidat der liberalen Kulturpartei und vermutete nächste Bundeskanzler des Landes, bedeutende Summen Geldes von Firmen angenommen hatte, die in Kriegsmaterial investiert hatten. Und der Verlag hatte beschlossen, dass diese Geschichte nicht veröffentlicht werden sollte. Offenbar setzte sich das Dokument nach oben und unten fort, aber weiter war Domenico in seiner Klebearbeit nicht gekommen.
»Der hat noch mehr! Der hat sicher noch mehr!«, hatte Bettina gesagt. »Das ist eine ganze Akte! Was hat der sonst die letzten 2,5 Wochen gemacht?«
Dann hatte sie alle aus dem Büro gescheucht und war losgelaufen. Mit Andi im Schlepptau. Er hätte sie sowieso nie mehr allein lassen wollen. Aber jetzt, so sagte er sich, konnte er sie auch nicht allein lassen. In diesem Zustand. Und also waren sie nun im Stadtwald zu zweit allein. Oder auch nicht. Andi war so damit beschäftigt, mit Bettina Schritt zu halten und zugleich zu überlegen, wie er sie beruhigen konnte, dass er die Geräusche nicht hörte. »Ich nehme sie jetzt bei der Hand«, dachte er. Das war der einzige Schluss, auf den er kam, auf den er immer wieder kam, der also der richtige Schluss sein musste. »Ich nehme sie jetzt bei der Hand.« Da blieb Bettina stehen. Andi lief voll in sie hinein. Sie fing sich auf, toll elegant, wie Andi fand, und zischte »Psst!« Es war still. Nicht einmal der Fluss war zu hören. »Wir müssen irgendwo nach Süden abgebogen sein«, dachte Andi. Es war sehr still, auch weil Bettina die Luft anhielt. Im Unterholz irgendwo bergab knackste es. Dann war es wieder still. Bettina hatte die Augen weit aufgerissen im Licht der sternenklaren Nacht, aber Andi kam nicht dazu, über ihre Augen nachzudenken, weil es noch einmal knackste. Bettina nahm Andi an der Hand und rannte los, bergauf, in den Wald hinein. Im selben Moment knallte es ohrenbetäubend. »Fuck«, sagten Andi und Bettina gleichzeitig. Sie sahen den Boden einigermaßen gut. Allerdings liefen sie auch einigermaßen schnell, sodass sich das fast wieder ausglich. Bettina stolperte und schlug hin. Andi zog sie wieder hoch. Es knallte ein zweites Mal, Holz splitterte irgendwo rechts. Sie rannten nach links, weiter bergauf, sie rannten und rannten und rannten. Bis Bettina plötzlich stehen blieb und Andi hinter einem dicken Fichtenstamm zog.
»Wo sind wir?«,
flüsterte sie. Andi überlegte. Er kannte den Stadtwald gut, aber erstens war es tiefe Nacht und zweitens hatte er eher auf Bettina geachtet. Und wenn der Fluss jetzt ungefähr dort unten ist, dachte er.
»Siehst du das?«,
fragte Bettina und zeigte nach oben. Andi sah den Zaun. Eine am oberen Ende nach innen geknickte Metallwand, die an einigen Stellen im Mondlicht glänzte. »Was soll das für ein Zaun sein?«, dachte Andi. Es knackste wieder unter ihnen, aber etwas weiter entfernt als zuvor.
»Wir müssen darüber«,
flüsterte Bettina. Sie ließ seine Hand los und schlich bergauf. Erst, als sie unmittelbar vor dem Zaun stand, ging Andi ein Licht auf.
»Das ist doch keine gute Idee«,
wollte er rufen, aber rufen war eine noch viel schlechtere Idee. Es gab keine andere Lösung. Er musste hinterher. Das Gekreische begann, als Bettina schon im Gehege war und Andi sich auf die schräge Fläche oben auf dem Zaun zog. Die Affen vom Ankerberg begrüßten ihre Gäste mit »Hallo«. Dann knallte es ein drittes Mal. Andi ließ sich fallen und das Kreischen zerstob in alle Richtungen. Bettina stand da und wusste nicht, wie ihr geschah. Andi packte ihre Hand wieder, sie rannten weiter, umgeben von pandemonischem Lärm. »Die sind friedlich, die Affen, die sind friedlich, die Affen«, sagte Andi sich vor. Er musste jedoch zugeben, dass er die Tiere nur in den geordneten Verhältnissen der geregelten Öffnungszeiten kannte und nicht, wenn nächtliche Raubtiere sich dem Stammessitz näherten und Schusswaffen schwenkten. Das konnte ihr Verhalten natürlich ungünstig beeinflussen.
»Sind die friedlich, die Affen?«,
keuchte Bettina. »Natürlich«, sagte Andi. Den Geräuschen nach zu urteilen, wuchtete sich gerade ein weiterer Körper über den Zaun.
»Je weniger aufgeregt wir sind, desto weniger aufgeregt sind Sie«, flüsterte Andi Bettina zu. Ich bin aber aufgeregt, sagte Bettina. Andi rannte weiter, das Gekreische war immer noch überall. Gut, je mehr Verwirrung, desto besser. Verwirrung gut, Aggression schlecht, solche Dinge, dachte Andi, während er mit Bettina an der Hand weiterrannte. Wenn er sich früher ähnliche Szenen vorgestellt hatte, waren sie dieser hier nicht übermäßig ähnlich gewesen. Sollten sie weiter nach oben laufen, überlegte Andi, zur Burgruine, wo man sich zwar gut verstecken konnte, wo aber das Territorialdenken der Affen womöglich so richtig stark ausgeprägt war. Was sprach dafür, was dagegen? Es waren doch so dankbare, süße Tiere. Das hatte Andi immer in den Leserbriefen der Lokalzeitung gelesen, als es noch eine Lokalzeitung gab. So dankbar und süß und sensibel. Ich glaube, es ist an der Zeit, den Leserbriefschreibern zu vertrauen, dachte Andi und zog Bettina zur Ruine. Sie kauerten sich hinter einen Mauerrest. Das Gekreische war ein wenig abgeebbt. Andi schaute Bettina an, Bettina schaute Andi an. Ein Affe näherte sich ihnen und streckte ihnen eine Pfote entgegen. Er sah neugierig und nicht unsympathisch aus. Plötzlich sprang er auf die Mauer und begann sanft Bettinas Haare zu kraulen. Andi sah Bettina an. Bettina sah Andi an. Es war ein Moment, den Andi nie mehr vergessen wollte. Es würde ihm auch schwer fallen. Er ließ den Moment einsinken und wehmütig vorüberziehen. Dann nahm er einen Stein, flüsterte dem Affen ein leises »Sorry« zu und warf den Stein so weit weg, wie er konnte. Der Stein schlug irgendwo im Unterholz ein und es knallte ein viertes und ein fünftes Mal. Sofort ging das Gekreische wieder los. Bettinas Affe war verschwunden. Andi blickte vorsichtig über die Mauer und sah in einiger Entfernung die Silhouette eines Mannes von hüpfenden, kreischenden Affen umgeben. Dann rannte der Mann los, weg von ihnen, weg von den Affen, die ihn aber so einfach nicht ziehen lassen wollten. Sie begleiteten ihn, hüpfend und kreischend, bis Andi ihn nicht mehr sehen konnte. Bettina ließ ihren Kopf in Andis Arme sinken. Sie weinte ein bisschen und sie lachte ein bisschen. Andi hielt sie fest. Der Mann kam nicht wieder.